Hallo, ich bin Markus, bin 55 Jahre alt, Familienvater und bin als Service-Ingenieur weltweit unterwegs. Und das ist der Finanzinsider.
Super, Markus, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freut mich mega. Ja, du hast dich hier bei uns beworben auf die Finanzinsider Podcast-Folge. Schön, dass wir heute über deine Finanzen reden können und ich glaube, gerade das Thema Versicherung mal so ein bisschen durchleuchten können. Aber rede doch erstmal vielleicht oder erzähl es doch erstmal selber. Warum bist du heute hier?
Ja, also ich habe natürlich im Laufe meiner Lebensjahre immer versucht, auch irgendwo mich abzusichern und habe dann auch Kontakt durch Bekannte, durch Familienangehörige zu einem Finanzdienstleister bekommen und habe dann auch im Laufe dieser ganzen Jahre sehr, sehr viele Produkte abgeschlossen. Immer in der Hoffnung natürlich, dass man sich möglichst gut absichert und auch für das Alter vorsorgen tut. Und inzwischen sind mir da aber ein paar Zweifel gekommen, weil natürlich viele Sachen doppelt und dreifach im Prinzip vorhanden sind. Und deswegen wollte ich sicher gehen, dass ich da nicht allzu viele Fehler gemacht habe. Und ich denke, da ist mit Sicherheit das eine oder andere zu verbessern.
Okay, sehr cool. Also ein ganz, ganz spannendes Thema, gerade Absicherung. Was ist passiert, dass so bei dir dieses Gefühl aufkam, so, ah, vielleicht ist das doch ein bisschen viel, was ich da gemacht habe im Laufe meines Lebens?
Ja, ich war also ziemlich, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber misstrauisch geworden. Gerade im Laufe der letzten Jahre sind halt auf vielen Jahresmitteilungen irgendwie nicht die Beträge angewachsen, sondern eigentlich so ein bisschen stagniert. Im schlimmsten Fall sogar ein bisschen zurückgegangen. Und dann bekommt man schon so den Gedankengang, war das richtig, was ich da gemacht habe oder zu was ich mich verleiten lassen habe? Ist es wirklich okay oder war das vielleicht ein Griff ins Klo? Und ich werde dann im Alter mit Sicherheit nicht das davon haben, was ich mir vorgestellt habe.
Okay, also sind es wirklich diese Jahresauszüge, die da jährlich gekommen sind, wo du dir gedacht hast, naja, die Renditen sind jetzt eigentlich nicht so, wie sie vielleicht damals auch versprochen gewesen sind?
Ja, natürlich, man kriegt ja da sehr, sehr viel irgendwo das Positive erstmal erzählt und das geht schon los, wenn man dann den ersten Auszug sieht und sieht, was da für Bearbeitungsgebühren beziehungsweise für Verwaltungsgebühren aufgeschlagen werden. Dann muss man natürlich schon ein paar Jahre gute Rendite erzielen, dass man das wieder ausgleicht. Ja, also das ist dann, wenn man das über die Jahre hin verfolgt, schon erschreckend. Und deswegen denke ich mir, da geht es mit Sicherheit, ist da nicht alles optimal.
Also da sprichst du schon ganz, ganz wichtige Sachen an für alle, die jetzt sich wahrscheinlich schon freuen und so sagen, ah, wer ist denn das? Was für eine Versicherung und sowas? Wir werden hier heute keinen Namen nennen, aber wir werden euch definitiv ein paar Sachen oder ich werde ein paar Sachen mit an die Hand geben, die ihr auch mal ganz leicht bei euren Sachen vielleicht prüfen könnt und schauen könnt, ob das vielleicht nachher so optimal ist. Vielleicht nochmal dazu zurück, du hast gerade gesagt, aus dem Bekanntenkreis, also wie kam dieser Kontakt zu diesem Finanzdienstleister damals zustande und was war so der Grund, dass du erstmal blindlings vertraut hast?
Ja, also im Prinzip ist das ja so eine Art wie bei Tupperware. Man kennt jemanden, der kennt jemanden und dann läuft das so eins nach dem anderen durch. Und das heißt, man bekommt dann Kontakt, weil man ja Familienangehöriger ist und die Schwester oder der Bruder vielleicht schon davon auch schon wieder beraten wurde, weil ein Freund einen weiterempfohlen hat. Und so über diese Weiterempfehlungen bin ich da halt auch dazu gekommen. Und dann hat man sich auch noch von früher mal irgendwie gekannt, hat ein gewisses Vertrauen aufgebaut und ich glaube auch, dass das diese ganzen Dienstleister auf dieses Vertrauen eben auch abzielen, dass man dann eben vielleicht auch schneller, unüberlegter was abschließt und dann vielleicht auch nicht so den Mut hat, weil man sich vielleicht auch inzwischen gut kennengelernt hat, da auch irgendwie dagegen anzugehen und vielleicht was umzustellen, weil naja, wenn man das jetzt dann einstellt, dann hat es ja wieder Kosten und dann verlieren wir ja und dies und jenes. Und man wird dann schon versucht, auch immer so ein bisschen in die Bahn wieder reinzukommen, dass man da mitmacht im Endeffekt. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist Betrug, will ich nicht sagen, um Gottes Willen, nein, aber ich sage mal, steht ja eben frei, da wirklich was in eigener Initiative dann abzustellen oder eben nicht. Aber man wird halt verleitet durch dieses. Man kennt sich ja, man ist ja da schon viele Jahre und Vertrauen und dies und jenes.
Ich glaube, Vertrauen, gerade in der Finanzdienstleistungsbranche, ich mache den Job ja jetzt auch schon seit über 12 Jahren, geht natürlich alles mit Transparenz und natürlich auch Vertrauen einher. Also ich finde es jetzt gar nicht mal schlimm, wenn man da irgendwie eine gute Dienstleistung hat, dass die weiterempfohlen wird und sowas. Das ist ja nachher auch der Gang, weil Finanzen, vielleicht ändern wir das gerade ein bisschen mit dem Podcast, ist ja noch nicht das Juhu-Thema, wo alle drüber schreien möchten oder drüber reden möchten. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Aber du beschreibst ja gerade schon was Schönes, was tatsächlich bei mir im Laufe des Lebens ähnlich gewesen ist, dass man Sachen halt auch nicht hinterfragt. Und jetzt wäre so meine Frage mal, weil das können wir ruhig sagen, wir sprechen jetzt hier bei den Sachen, die du hast, von einer gebundenen Beratung. Die Verträge sind ja auch schon ein bisschen älter. Ich habe das damals auch von meinen Eltern so übernommen. Wusstest du, dass du so grundsätzlich Produkte vergleichen kannst? Also Versicherungsprodukte, Anlageprodukte und sowas?
Ja, natürlich prinzipiell schon. Also ich meine, klar, man kennt ja nicht nur eine Versicherungsgesellschaft, sondern man kennt ja einige. Auf der anderen Seite ist man natürlich vielleicht auch nicht unbedingt lustig dazu, jede Police miteinander zu vergleichen. Und dann auf der anderen Seite, man bekommt ja auch gewisse Rabatte, wenn man eben alles über eine Versicherung im Prinzip oder eine Gesellschaft laufen lässt, bekommt man wiederum Rabatte und man hat einen Ansprechpartner, man kennt den Ansprechpartner, er macht auch sehr, sehr viel für einen, das muss man ganz klar sagen. Von der Seite hat er schon seine gewissen Vorteile, man hinterfragt dann eben einfach nicht mehr, weil es läuft ja gut. Für meine Sache halt, habe ich mich dann halt irgendwann, wie gesagt, aufgrund der Jahresmitteilungen dann halt dann irgendwo gefragt, ganz so toll ist es auch nicht, aber ich habe nicht verglichen, nein, großartig, überhaupt nicht, auch beim Auto nicht oder sowas, auch wenn es da mit Sicherheit günstigere Varianten gibt, habe ich da nicht irgendwo dran gezweifelt, dass es gut ist.
Ja. Also du sprichst ja jetzt ganz, ganz viele wichtige Punkte an, vielleicht um das mal so ein bisschen aufzurollen für alle Zuhörer. Natürlich, also wir haben ja, also wenn man jetzt Versicherung, ich sag mal, kategorisiert, haben wir Versicherung, ich sag mal, einmal so im Sachbereich. Das sind so die Sachen wie Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Kfz-Versicherung und sowas. Und da kann man natürlich, ich sag mal, am ehesten Geld einsparen und vielleicht sagt man da auch, hey, okay, weil ich alles bei einem Anbieter habe und dann immer nur zu einer Person gerade gehe. Das geht übrigens, wenn du es vergleichen lässt, auch. Also das ist ja jetzt, das eine schließt das andere nicht aus. Auch wenn das die gebundenen Menschen oder Vertreter meistens erzählen. Warum? Weil sie ja nicht wollen, dass ihnen das Geschäft quasi weggeht. Aber man muss ganz, ganz klar unterscheiden zwischen, ich habe jetzt Sparprodukte, die für die Altersvorsorge sind, oder ich habe halt Sachen, die jetzt heute wie eine Hausrat, wie eine Haftpflichtversicherung ein bisschen teurer sind. Also nur als Beispiel, ich gehe jetzt bei der rein Haftpflichtversicherung 10,93 € im Monat. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich ein Familientarif. Trotzdem mit 120 € oder 132 € fast extrem teuer. Ist jetzt aber auch nicht, was dir das Genick bricht. Ne? Also wenn du jetzt woanders machst, kostet die 60, kostet die Hälfte. Ja, sparst du 10 € im Monat oder 5 € im Monat, so. Ist schon mal eine Ersparnis, ja. Nur, das ist jetzt auch nicht so, ja, 5 € mehr oder weniger. Also da wird jetzt kein Krieg gewonnen. Wohingegen, wenn wir uns jetzt diese anderen Sachen anschauen, ne? Also viele Altersvorsorgepolicen, Rentenversicherung und sowas, da wird der Bekannte wahrscheinlich nicht hergehen und nächsten Monat oder in 10 Jahren kommen und sagen, ja, hier übrigens, Markus, du hast ja jetzt wegen meinen Produkten 300 € weniger im Monat, die zahle ich dir jetzt.
Nee.
Ja. Also man muss da wirklich ganz, ganz klar unterscheiden zwischen, ich habe Sachversicherungen, die sind heute ein bisschen teurer, ja okay, komm, zahle ich ja ein bisschen mehr, aber kommt hinten raus, gerade bei diesen Produkten, die wir im Sparen haben, wirklich weniger raus. Und wie du das auch schon wie du schon vermutet hast, ne, also wir haben eine Basisvorsorge, das ist ein Produkt aus der ersten Schicht der Altersvorsorge. Wir haben eine Riester-Rente, das ist die zweite Schicht. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Policen, wenn ich das richtig sehe, aus der dritten Schicht. Das ist die private Zusatzvorsorge. Na, und das sind natürlich schon so Punkte, ja, das sind viele Altersvorsorgeverträge, kann man so sagen. Ist das denn damals mal eine Option gewesen, weil die natürlich alle unterschiedlich zu anderen Zeiten abgeschlossen worden sind? Also der erste jetzt 2003, dann 2004, 2005, 2008. War das mal Thema, dass man die Altverträge nicht einfach erhöht?
Nee, eigentlich nicht. Es ist eigentlich immer so gewesen, dass es dann hieß, wir haben jetzt ein neues Produkt und das ist eigentlich sehr gut und das ist da gut und dort gut und das läuft auch ganz und da kann man das und dies und jenes und so kam halt eins zum anderen immer dazu. Ich habe mich irgendwann auch gefragt, Mensch, warum erhöht man jetzt einfach nur den Betrag bei dem einen Produkt, was man hat, was ja auch immer schon als gut angepriesen wurde. Und es kommt ja auch so eben, dass im Laufe der Zeit man ja auch irgendwo mehr Geld in Anführungszeichen zur Verfügung hat. Und da wurde halt immer gesagt, Mensch, jetzt können wir noch ein bisschen da was machen und dort was machen. Und anfangs war das auch alles irgendwie immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber irgendwann, wie gesagt, gerade so in den letzten Jahren, hat man dann halt gemerkt, irgendwie so richtig der Renner ist es nicht. Und gerade wenn man jetzt dann auch eben in irgendwelchen anderen Finanzdienstleistern sieht, was es da für Möglichkeiten so gibt, die da komplett ausgeklammert werden, ob das jetzt ETF ist oder sonstige Geschichten, dann hört man da eigentlich gar nichts davon. Und weil die halt nicht aktiv gemanagt werden, sondern eben passiv. Und das habe ich inzwischen auch gelernt. Also da lässt sich vieles machen. Und nur irgendwie, ja, ist halt so gewachsen. Und irgendwo sind das jetzt jede Menge Policen. Ich merke das immer wieder, wenn ich dann die ganzen Saldo-Mitteilen beziehungsweise die ganzen Mitteilungen bekomme, also Jahresmitteilungen, wie viel es eigentlich ist. Und man könnte mit Sicherheit einiges zusammenraffen, bin ich überzeugt.
Also, was ein Punkt ist, manchmal geht das bei Altverträgen nicht. Also, da gibt es halt auch, das, ich habe das damals in, ja, ich sag mal, Beratung immer angesprochen. Es gibt gute Produkte, die sind auch nachträglich noch über eine gewisse Zeit erhöhbar und einige halt nicht. Was mir jetzt aber besonders auffällt, also ich sehe jetzt sogar zwei Basisrenten. Ist es richtig, dass da letztes Jahr noch eine abgeschlossen worden ist? 1.3.2023.
Ja.
Okay, dann ist das natürlich. Also wir haben hier, glaube ich, wirklich ein Paradebeispiel. Ich meine, das ist jetzt für dich blöd. Ich meine, gut, dass man da jetzt erstmal drauf kommt und das sieht. Und da gehört ja auch ganz, ganz viel zu, Markus. Ne? Dass du sagst, hey, ich will das mal checken lassen, ich habe mal ein gutes Bauchgefühl. Heißt ja auch unterm Strich, naja gut, wenn das wirklich nicht so gut ist, stehe ich mir ja auch einen Fehler ein, ne, wofür du nichts kannst an der Stelle, weil es dir so vermittelt worden ist. Aber wenn wir uns das anschauen, zwei Basisrenten, eins, zwei, drei, vier, es sind sogar fünf Policen, die in der dritten Schicht sind und dann noch die Riester-Rente. Also wir reden hier mal eben über 8 Altersvorsorgeverträge. Das ist schon nicht wenig. Und deine Frau hat ja auch noch welche.
Genau.
Das ist ja schon echt. Uiuiui. Also, vielleicht einmal ganz zu dem Thema zu kommen, auch zu der Geschichte mit dem Vergleichen. Produktkosten hast du in diesen Altersvorsorgeverträgen überall. Ja, also, das ist jetzt nicht nur bei dem Anbieter der Fall, sondern auch überall anders. Das Problem ist halt jetzt einfach nur, wenn du natürlich sagst, ich habe das gesplittet auf verschiedene Produkte, dass du unterm Strich mehr Kosten hast, weil natürlich Verwaltungskosten doppelt anfallen, wenn die nicht unbedingt auf den Beitrag bezogen sind. Ja? Und das bestätigt einfach nur genau das Gefühl, was du gesagt hast, dass das halt nach unterm Strich so ist, warum hat man das gemacht? Also es kann ein Punkt sein, ich kann das natürlich jetzt auch nicht sehen, das müsste man vielleicht im Beratungsprotokoll nachschauen oder sowas, aber ich bin hier schon fast so weit, dass man hier fast eine Falschberatung unterstellen kann, wenn man sich das halt alles anguckt, ne?
Ja.
Ich sehe nämlich hier gerade, hier waren ein paar Sachen markiert und ich sehe das jetzt gerade erst. Um das erstmal zusammenzufassen. Erstmal zusammenzuschauen, okay, gemerkt, okay, war jetzt vielleicht wirklich ein bisschen viel. Und der zweite Punkt ist halt, also Kosten, wie gesagt, sind überall drin, ist halt, das sind ja alles überwiegend fondsgebundene Produkte. So, und wenn man sich jetzt mal die Arbeit macht, und ich mache das jetzt mal hier parallel und erzähl mal, was dabei rauskommt, sich die Produkte mal anzuschauen, also die Investmentfonds, die da liefen. Hast du das mal gemacht für dich? Die laufen ja teilweise schon ein
Nee.
bisschen länger.
Nein.
Dann interessiert dich jetzt wahrscheinlich auch wahnsinnig, was da rauskommt, oder?
Ich befürchte, ernüchternd, aber ja,
Ja.
natürlich interessiert wird mich schon, ja.
Also das Thema hierbei ist halt einfach, und da gibt es tatsächlich auch eine, da gibt es einen Artikel drüber, genau über diese Produkte oder über diese Anlagen, die da drin sind. Und zwar, dass die Gesellschaft, die das vermittelt hat, sogenannte Kickbacks, also dass die nochmal doppelt Provision bekommen, wenn die diese Fonds nehmen. Ja, also um das jetzt einfach zu beschreiben. Wenn man sich die Sachen jetzt mal wirklich anschaut, und da gibt es so eine Sache, dann das kann ich jedem mal wirklich nur raten, der so ein ungutes Gefühl hat, auch um das mal zu checken. Die Seite heißt fondweb.de, also Fonds. Weißt du, die Seite kennst, Markus?
Nee.
Fondweb.de, und da kann man quasi jetzt den Fonds reinpacken, das habe ich jetzt mal gemacht. Wenn man sich den erstmal so anschaut und man kann den jetzt vergleichen lassen. Ich vergleiche den jetzt mal wirklich, du hast gerade einen ETF genannt, eine MSCI, dann machen wir mal FTSE All World, weil der ein bisschen. So, zum Fondsvergleich, eine Sekunde, ich habe gleich Zahlen. So, wenn du jetzt diese Grafik sehen würdest, dann würdest du dir denken, oh je, also ich habe jetzt einfach einen ganz einfachen ETF daneben gelegt und den Fonds, der jetzt quasi bei dir in den Policen ist, der hat im Schnitt die letzten 15 Jahre 2,99% gemacht, durchschnittliche Rendite. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel so einen ganz normalen ETF, also den FTSE All World daneben legst, den gibt es jetzt noch nicht so lange, aber der hat die letzten 10 Jahre im Schnitt 11,12% gemacht.
Boah.
Also quasi Faktor 4. Fast. Fast Faktor 4. So, und was jetzt halt dazu kommt, also ich habe jetzt, wie gesagt, nur einen davon genommen, aber in diesen ganzen Policen, ich weiß nicht, ob du das Sprichwort kennst, nicht alle Eier in einen Korb. Schon mal gehört?
Nee.
Heißt einfach nur so viel, dass man gerade beim Thema Investment nicht alles nur auf einen Fonds oder zwei Fonds packen sollte, sondern möglichst breit streuen sollte. Ja, und das Problem ist halt jetzt, dass diese Fonds, also du hast, ich glaube, es sind in diesen 8 Altersvorsorgeverträgen immer nur 2, maximal 3, also ich glaube, es sind insgesamt 3 Fonds, die aber in allen Policen drin sind.
Mhm.
Also ist das nachvollziehbar soweit?
Ja, und vermutlich kommt da jetzt noch dazu, dass alle 8 Policen im Prinzip ja wiederum Bearbeitungsgebühren haben.
Genau, also du hast also das ist halt jetzt genau dieses doppelte Thema. Also zum einen, dass die Verträge von dieser Gesellschaft sowieso extrem teuer sind, ja. Was per se erstmal nicht schlecht ist, ich vergleiche das mal mit einem Auto, und also wahrscheinlich ist es schon nicht so geil, aber wenn jetzt, also viele reiten immer nur auf den Kosten rum. Also man muss halt auch immer wirklich so eine Relation sehen, was macht das Produkt jetzt. Ne? Also jetzt kannst du ein ETF, egal neben welches Rentenversicherungsprodukt, legen. Und jeder sagt, ja, der ETF ist deutlich besser in den Kosten und hat natürlich unterm Strich eine bessere Rendite. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass diese Rentenversicherungen, das sind halt, also man kann die eigentlich so nicht eins zu eins vergleichen, weil das verschiedene Produkte sind. Weil eine Rentenversicherung, die sichert dir ja was ab, und zwar nämlich eine Langlebigkeit. Ja, also wenn du wirklich mega alt wirst, also egal wie alt, dass du eine lebenslange Rente bekommst. Ja, und deswegen ist halt dieser Vergleich ETF oder Rentenversicherung nicht so gut, weil man Äpfel mit Birnen vergleicht. Nichtsdestotrotz kommt das natürlich hier mit rein, weil, wenn du jetzt zum Beispiel so moderne Produkte nimmst, ne, also du hast jetzt diese Basisrente von letztes Jahr, die neu abgeschlossen worden ist, 1.3.23, es gibt halt auch Basisversicherungsprodukte, wo du halt zum Beispiel diesen ETF, was ich jetzt gerade daneben gelegt habe, diesen FTSE All World, also das ist ein ETF, der die ganze Welt abbildet, ungefähr 90% Industrieländer, 10% Schwellenländer, den könntest du auch in modernen Basisrenten, kannst du den halt auch auswählen. Ja, also dann hast du zwar trotzdem vielleicht die Kosten, vielleicht auch geringere Kosten, weil andere Gesellschaft, aber du hast eine viel bessere Fondsanlage.
Mhm.
Ist nachvollziehbar?
Ja, ja.
So, und das ist so ein Punkt, also ich schicke dir den Artikel gerne später mal zu, weil wie gesagt, wir wollen ja hier Gesellschaften heute mal rauslassen, aber das ist schon echt, also ich erstmal nochmal riesen Respekt, dass du sagst, hey, okay, ich will da mal drauf gucken. Ist das wirklich alles so gut, was ich da damals gemacht habe? Und für alle, die ein ungutes Gefühl haben, guckt lieber eher hin als zu spät.
Ja, das, also ich meine, ich habe jetzt noch ungefähr 10 Jahre zu arbeiten. Und ich denke mir mal, wenn ich in den 10 Jahren vielleicht noch ein bisschen den Riemen rumreißen kann, wäre das mit Sicherheit auf Dauer gesehen eine sehr, sehr gute Investition. Auch an Arbeit oder an Nerven vielleicht, aber auch vor allen Dingen kommt da mit Sicherheit mehr bei raus.
Mhm. Ja, das muss man nachher im Detail sehen. Ne? Das werden wir jetzt heute in dem Podcast nicht schaffen, was halt der Fakt ist, gerade bei jüngeren Produkten, was man auch wissen muss, das sagen einen auch viele Berater nicht. Die ersten 5 Jahre zahlst du in der Regel die Abschluss- und Vertriebskosten. Das heißt, dass da meistens von dem Monatsbeitrag, den du bezahlst, 10-15% von dem Beitrag auch nochmal quasi weggehen, weil da quasi die Kosten von bezahlt werden, weil der Berater ja auch logischerweise für seine Arbeit auch bezahlt werden muss. Für diese Arbeit, die er bei dir gemacht hat, ehrlicherweise eigentlich nicht. Das heißt, der jüngste Vertrag, ne, wenn du den jetzt zum Beispiel noch quasi rein theoretisch, also da kannst du quasi noch Kosten sozusagen sparen, der Rest fällt halt an, außer man kündigt es nachher. Ne? Aber das muss man, wie gesagt, nachher im Detail sehen, wenn man das mal wirklich in der Beratung durchgeht. Ne? Aber wichtig, vielleicht wichtiges Learning, weil ich habe das damals auch gehabt. Ich habe damals alles für meinen Cousin gemacht. Auch wenn man den Leuten aus dem Umfeld vertraut, wirklich mal zu checken, hey, ich vergleiche das Ganze mal. Also auch ist ja auch nichts Schlimmes, ne? Weil ich glaube, wenn du dein Freund mittlerweile, Berater, jetzt vielleicht nicht mehr Freund, fragen würdest, ob er diese Altersvorsorgelücke aufstockt, wird er wahrscheinlich auch nicht ja schreien. Es ist ja nichts Schlimmes dabei, dass man das mal vergleicht, oder?
Nee, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich hätte es am liebsten schon viel früher gemacht, muss ich ganz ehrlich sein.
Mhm.
Aber irgendwie, Ja, man hat halt dann doch irgendwo immer wieder im Gespräch dann irgendwie eine Überzeugung, einen Satz gehört oder einen klugen Spruch dazu gehört. Und dann hat man es wieder erstmal zur Seite gelegt und hat dann wieder beim nächsten Mal Vorbereitung zum Treffen sich wieder vorgenommen. Diesmal frage ich wieder nach. Und dann wird das wieder ganz, ganz klug irgendwie umschrieben oder, ja, wie soll ich sagen, schön geredet.
Ja, da fehlt nachher wahrscheinlich auch so ein bisschen so, also ja, Mut will ich jetzt, Mut passt vielleicht, aber vielleicht auch einfach die dieser Faktor Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, so, ne? Dann hat man vielleicht schon so ein anstrengendes Gespräch hinter sich und wollte es ja eigentlich ansprechen und jetzt nochmal irgendwo hin und das ist natürlich auch nicht das Angenehmste, ne?
Definitiv.
Aber gerade wenn es um so ein wichtiges Thema geht wie die Altersvorsorge, wichtig und auch für dich jetzt total wichtig und positiv. Du hast ja auch zwei Kinder,
Ja.
dass du schon mal ge gewusst hast, wie man es nicht machen sollte oder wie es besser woanders geht, und das halt auch dann so nicht weitergibst, weil das ist auch ein ganz, ganz großer Faktor. Haben wir viele Jahre gehabt, durch die Beratung immer, wenn ich mit jungen Kunden zusammengesessen habe und Eltern waren davon irgendwas überzeugt, weil das war der beste Freund, das haben die immer schon so gemacht, dass sie dann den Kindern eingeredet haben, ey, nee, mach das auf gar keinen Fall anders, du machst das so wie wir. Und ganz häufig hat sich da hinter den Eltern was versteckt, nämlich falscher Stolz, dass sie gar nicht zugeben wollten, dass sie vielleicht nicht das Richtigste gemacht haben.
Ja, also so ähnlich ist es bei mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Auch das ist ein Punkt, den ich vermeiden möchte. Mein Sohn ist jetzt im Prinzip selbst arbeitend. Und das ist genau das, der Punkt, auch schon mit eingebunden in diesen ganzen Gesprächen teilweise, weil er ja auch Berufsunfähigkeit und dies und jenes alles braucht, was auch korrekt ist. Also Berufsunfähigkeit ist in meiner Augen immer noch eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Aber so wird man halt natürlich dann eben von den Eltern nicht bös gemeint, aber man wird damit reingezogen. Und ich bin der Meinung, bis jetzt haben wir noch die größte Altersvorsorge für unsere Kinder geleistet. Und wenn sie dann selber da im Prinzip ihr eigenes Geld investieren müssen oder sollen, dann möchte ich jetzt, bin ich, also jetzt Stand jetzt, möchte ich eigentlich nicht unbedingt, dass sie den gleichen Weg, wie ich jetzt eingeschlagen hatte oder habe, auch gehen. Also da möchte ich, das möchte ich vermeiden, ja. Und mein Sohn ist auch ein bisschen affiner dafür, für solche ETF und solche Sachen, als wie ich es damals war. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren mit Aktienfonds ganz gut verdient und habe dann in Einzelaktien investiert und habe da, bin ich tierisch auf die Schnauze gefallen, als ich das damals in 2000 zwei, glaube ich, oder eins war es, nee, 2001 war es, als diese neue Marktblase geplatzt ist mit Telekom, EMTV, schlag mich tot. Und da habe ich sehr, sehr viel Geld verloren. Ja. Und dann habe ich natürlich mit Fonds, habe ich mir gedacht, Mensch, wäre es denn mal bei Fonds geblieben? Aber so ist es halt, ja.
Klar, ne, Fehler bei der Geldanlage tun nachher mal doppelt weh. Ich glaube, es ist deswegen so extrem wichtig, alle Basissachen beziehungsweise alle Sachen mal zu verstehen. Also auch was steckt dahinter? Warum ist eine Einzelaktie viel risikobehafteter als das ein ETF oder ein Aktienfonds oder was auch immer ist nachher, ne, weil ich einfach nicht so breit streue. Das ist einfach total wichtig und das auch zu verstehen und auch so Kleinigkeiten. Also wenn man jetzt hier nur in diese Übersicht zum Beispiel reinschaut, Berufsunfähigkeitsschutz, du sagst gerade selber, ist mega wichtig. Kostet jetzt bei dir auch nicht so wenig, wenn ich das richtig sehe. 106 Euro Tarifbeitrag, 60,65 € Zahlbeitrag. Und wir haben aber ein Ablaufdatum am 1.3.2029. Das heißt, du planst ja wahrscheinlich, länger zu arbeiten als bis 60, oder?
Ja, also ich muss ja. Also
Ja.
ich meine, das wird nicht dafür reichen, dass ich aber mal mit 61 in Rente gehe, definitiv nicht.
Ja, und also das ist halt immer das Problem bei der Berufsunfähigkeit, gerade auch wenn man hier nicht vergleichen kann, dass viele dann sagen, ja, okay, hey, damit der Beitrag annehmbar ist, ich nehme entweder was von der Rente weg, also dass die Absicherungshöhe nicht so hoch ist, oder ich nehme halt was von der Laufzeit weg. Und natürlich sind die Jahre von 60 bis 67 teurer, wesentlich teurer, weil das Risiko ja viel höher ist, dass du berufsunfähig wirst. Aber bei vielen läuft dann halt der Schutz halt schon mit 60 aus, ne? Und das ist halt so, wenn du jetzt mit 62 berufsunfähig wirst, dann ja, ne, das ist natürlich immer sehr individuell und einige wünschen das nur bis 60. Aber ich sehe halt ganz häufig, wenn man das halt nicht vergleicht, dass dann viele, also wenn du jetzt für den gleichen Beitrag bis 67 hättest absichern können, hättest du es ja wahrscheinlich gemacht, wenn du gewusst hättest, dass es woanders vielleicht zu den Konditionen gibt, oder?
Mit Sicherheit. Das habe ich mir eben erst, also ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht, ja, mit den 60 Jahren,
ja.
Dass ich ja dann auch arbeiten muss im Prinzip. Und gerade in meinem Beruf ist es sowieso recht schwierig.
Ja.
Das ist dann, also ja, ist definitiv ein Punkt, ja.
Also ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht ja darum, dass, also jetzt nicht nur immer zu sagen, irgendwie blöd, sondern, ne, sondern auch zu schauen, was kann man davon lernen, rückblickend vor allem auch die Zuhörer. Okay, vielleicht erstmal ein Switch von diesen ganzen Produkten, weil da können wir wahrscheinlich noch 3 Stunden drüber reden. Aber dass wir vielleicht mal auch noch eine weitere Sache anschauen, weil du hast ja auch gesagt, hey, wir haben manchmal relativ viel Ausgaben im Monat und wisst gar nicht ganz genau, wo das Geld so bleibt oder immer bleibt, oder?
Ja, das ist richtig.
Und ich habe mir mal folgende Mühe gemacht, und zwar habe ich mir mal den Kontoauszug, den du mir rübergeschickt hast, aus dem Januar mal genommen, und den können wir uns mal gerne zusammen jetzt anschauen, weil da sind, glaube ich, ein paar Sachen bei, die wirklich nachher ja, sehr, sehr helfen können, vielleicht das auch nachher zu verbessern. Wie würdest du das denn so, also vom Gefühl her, würdest du sagen, so, ja, das Geld, was weggeht, das ist auch nicht wirklich verbesserbar? Sagst du, ja, okay, vielleicht schon ein bisschen. Also weißt du selber vielleicht so Schwachstellen, in Anführungsstrichen, wo ihr vielleicht zu viel Geld ausgeht oder du?
Oh, schwierig. Also kann ich jetzt so nicht sagen. Also es ist mit Sicherheit verbesserungswürdig. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das ist die Sparte, die haut es eigentlich irgendwie raus. Das ist sehr, sehr viel, was natürlich an Versicherungen und Vorsorge weggeht, jeden Monat, definitiv. Ein Teil geht natürlich für Lebensmittel weg, ist auch klar, da dürfte man so bei 400 Euro ungefähr liegen, 500 Euro vielleicht. Meine Frau führt da eher so ein Buch drüber, was wir Kosten für Lebensmittel und so weiter rausgehen.
Ja.
Und ansonsten sind natürlich auch, ja, schauen wir mal, dann, man sieht halt mal das eine oder andere, da wird da auch mal was bestellt. Das kommt noch dazu. Dann haben wir ja noch ein paar PKWs, die man unterhalten muss. Und da mache ich sehr, sehr viel selbst. Aber die Teile braucht man halt auch. Da geht auch einiges bei weg. Und so läppert sich das halt zusammen mit Sicherheit, ja.
Ja, jetzt hast du schon ein paar spannende Sachen gesagt. Also ich versuche das mal zu kategorisieren. Wir gehen gar nicht in jede Ausgabe jetzt direkt sofort am Anfang rein. 400 Euro für Einkauf. Also auf diesem Kontoauszug, das war jetzt im Januar, waren es 650 Euro. Für Einkaufssachen, also so Aldi, Penny, Kaufland und sowas. Auch mal beim Bäcker gewesen. Auswärtsessen 50 Euro. Dann haben wir 31 Euro, also 32 Euro Streaming-Ausgaben, also so Spotify, was war da noch bei Amazon Prime beispielsweise, also was ja auch mit Dings dabei ist.
Mehr haben wir nicht.
Genau, mehr habt ihr nicht, und das ist auch verhältnismäßig wenig. Sondern haben wir einmal Barabhebung 200 Euro und dann, und das ist jetzt eigentlich so der Punkt, und da können wir gleich gerne mal reingehen, für mich selber so von außen nicht zuordnungsbar, 1180 Euro.
Wo gehen die hin?
Ja, das summiert sich, ne? Also das müsstest du mir beantworten. Vielleicht, warte mal. Bei der ersten, wo es anfängt, das war, also ich gehe jetzt vom Januar zurück, Walters TS Neuhof sagt Danke.
Das ist tanken.
Das ist tanken. Okay, gut. Dann lassen wir das schon mal raus. Dann können wir schon mal 63 Euro tanken sagen. Gut, die ganzen Versicherungen, das haben wir mal rausgelassen. Da wurden noch die Kfz-Beiträge wahrscheinlich bezahlt. So, dann haben wir, Spotify. So, dann haben wir, was du gerade gesagt hast, Kfz, Automobiltechnik. 30 Euro.
Ja.
Das waren 30 Euro für Automobiltechnik.
Ja, das ist ja unterschiedlich. Ich bestelle da mal was, dort mal was.
Genau. Also ist immer die Frage nachher, sind das Sachen, die man so braucht oder so? Ja, mache ich mal, ne? Also zuordnungsbar heißt jetzt nicht, dass man nicht sagt, man weiß jetzt nicht, wer da abgebucht hat, sondern wofür sind die Sachen draufgegangen? Ja, Obi 72 Euro, ich lese die Sachen mal nur vor, ja? Gut, Telekom, das ist noch Handy, das haben wir auch noch rausgehabt. Festnetzvertrag, Telekom 47, das ist da jetzt gerade gar nicht mit drin, sondern so Shell, das ist wahrscheinlich wieder gut 2,90 Euro. Das, ja, 2,90 Euro wird wahrscheinlich irgendwas anderes gewesen sein.
Denke ich, das war eine Kleinigkeit.
Oder irgendwie AdBlue oder sowas. So, dann.
Ja, möglich.
Wie gesagt, dann haben wir 100 Euro Barabhebung. Kann man ja auch nicht nachvollziehen, wo das Geld hingegangen ist. Dann, warte, Amazon. Läppert sich gleich. Elektrofachmarkt Fulda 119 Euro. Dann Einkauf.
Ja.
Einkauf PayPal. steht nur auf dem Kontoauszug 127,92 Euro.
Das sind meistens auch irgendwelche Geschichten, ja, was man vielleicht nicht unbedingt wirklich braucht, aber eben, was momentan vielleicht irgendwie in Frage gestellt wurde und hat dann auch angeschafft wurde, beziehungsweise ersetzt wurde oder eben einfach gekauft wurde, ja.
So, dann haben wir, ich habe hier sogar noch eine Bargeldabhebung vergessen, sind 300 Euro Bargeldabhebung in dem Monat. Dann Amazon, nicht nachverfolgbar, weil Amazon-Abbuchung 90,93 Euro, Amazon-Abbuchung 13,33 Euro. Bei denen ja Bausparkasse, gut, ne, das ist jetzt auch zuordnungsbar. Versicherung hatten wir gerade schon. So, warte. Nexi Germany, gut, das ist eine Bäckerei, das ist auch noch zuordnungsbar. Amazon 7,81 Euro, PayPal 25,99 Euro, PayPal 39,99 Euro. Und so läppert sich das halt zusammen, weißt du?
Ja.
Galeria Kaufhof.
Ja, jetzt, wenn man das so hört, denn das ist schon so, ja. Kriegt man ein schlechtes Gewissen.
Ja, PayPal 129 Euro. So, und dann sind auch noch Vermögenssparpläne so. Aber die sind auch ja gar nicht mit eingerechnet. Aber wenn man diese unzuordnungsbaren Sachen, also mit Amazon, PayPal mal hier, mal da, mal jenes, kommen wir halt jetzt im Januar auf 1180 Euro. Gut, tanken können wir einmal raus, dann sind wir mal noch bei 1100 Euro. Was ist so ein Gefühl davon?
Nee.
Muss nicht sein, oder?
Ja, das eine oder andere muss schon sein, aber die Menge macht dann schon, das ist schon beeindruckend. Also
ja.
Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, aber ist halt so, ja.
Ja, das sind halt, also wir haben das jetzt schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt und es geht ja gar nicht auch darum, jetzt zu ärgern oder so, aber wir, also es geht nicht darum, dass man nicht irgendwie sein Leben genießen soll oder so und dann den letzten Euro dreimal umdreht, bloß gerade durch diese Apps, durch dieses schnelle Bestellen, hey, ich brauche mal was, hey, Amazon eben App, schnellen Checkout, zack, Sachen kommen, nächsten Tag da, kann weitermachen. Ne? Also man überlegt gar nicht mehr so richtig über diese Konsumausgaben nachzudenken, sondern macht es halt einfach.
Ja.
Früher war ja immer noch Umweg, okay, jetzt muss ich zur Bank gehen, das Geld abheben und ich weiß nicht, ob du diese Psychologie, ob du das vielleicht schon mal gehört hast, wenn du, also zahlst du, wenn du was zahlst im Laden mit der Karte oder zahlst du mit Bar, so wie es aussieht, wahrscheinlich überwiegend mit Karte, ne?
Inzwischen ja. Das kam durch Corona, ganz schlimm natürlich. Und ich bin sehr viel auch unterwegs. Also ich bin immer unterwegs und ich habe ungern Bargeld im Geldbeutel, weil ja, Gelegenheit macht Diebe und klar, wenn der Geldbeutel geklaut wird, ist sowieso weg, aber ja, also ich habe fast nie Bargeld dabei.
Ja.
Und also, ich bin, auch wenn ich im Ausland bin, also ich bin öfters auch im Ausland und dann bezahlt man außer von Deutschland eigentlich fast nur noch mit Karte. Egal, ob das im Ostblock ist oder ob das im Süden oder im Norden ist, das ist eigentlich vollkommen egal. In den anderen Ländern um uns rum ist Bargeld bezahlen fast unmöglich geworden.
Genau. Wir bezahlen halt mit Karte oder mit dem Handy. So, jetzt passiert psychologisch Folgendes. Hast du schon mal 100 oder vielleicht einen 500-Euro-Schein so im Portemonnaie öfter mal gehabt? Oder 200-Euro-Schein?
Nee.
Kennst du das?
Nee.
Vielleicht auch bei kleineren Scheinen, 50 Euro, 10 Euro, dass man so diesen Spruch hört, ja, ich will den jetzt nicht anbrechen. Schon mal gehört?
Ja.
So, und das ist genau das Thema. Wenn du Geld weggibst, ja, dann brichst du ja den Schein an. Das heißt, du bekommst weniger zurück. Also du siehst den Verlust. Zahlst du jetzt mit der Karte oder mit dem Handy, kriegst du das genauso wieder, wie du es hingehalten hast. Das heißt, du hast psychologisch im Unterbewusstsein keinen Verlust.
Das ist ein sehr, sehr interessanter psychologischer Punkt eben gerade. Denke ich so drüber nach. Ich habe eben gerade auch eingekauft zum Abendessen, weil ich jetzt bin jetzt auch nicht zu Hause. Und ja, es ist wirklich so. Und das merkt man gerade, wenn man eben unterwegs ist. Man hält dann eben, richtig gesagt, das Handy kurz hin, zack, zack. Man freut sich, wie schön das geht.
Ja.
Aber man gibt nichts her.
Genau. Also gibt's schon, aber Zahlen auf dem Konto, die halt weggehen, ne?
Ja, ja, fiktiv gar nichts. Also ist ja eigentlich nichts, ja.
Also was wirklich mal hilft, um jetzt auch lösungsorientiert heranzugehen, also ich werde wahrscheinlich mal unten in die Shownotes hier mal verlinken, so ein Guide, wo man das mal tracken kann für sich. Also auch wenn es eklig ist, aber da mal hinsetzen, das hilft halt schon. Und vielleicht mal die nächsten Monate, das muss gar nicht so hardcore sein und sagen, jetzt gebe ich nur noch das und das aus, sondern sich so eine Art Also letztendlich ein Budget zu erstellen. Also zu sagen, hey, okay, nächsten Monat machen wir für den Einkauf statt 650 nur 500 Euro. Und dann merkt man vielleicht selbst mal, okay, also auch gar nicht mit allem sofort anzufangen und alles zu budgetieren, sondern eine Sache. Weil es jetzt auch nicht der Einkauf das, wo man am ehesten bei sparen sollte, sondern vielleicht mal so diese Konsumgeschichten. Also zu sagen, hey, okay, wenn diesen Monat das Geld aufs Konto kommt, okay, nächsten Monat habe ich für so Sachen außer der Reihe, die nicht sein müssen, nur 300, 400 Euro zur Verfügung. Das kann man über so altmodisch, vielleicht schon mal gehört, Umschlagmethode machen, dass man das Geld abhebt. Aber wenn du da online was bestellen willst, ist wieder blöd. Das kann man auch einfach sich ein extra Konto dafür machen oder sowas. So und sagen, hey, okay, das ist jetzt nur mein Konsumkonto. Und wenn das Geld weg ist, dann kaufe ich nichts mehr. Und dann merkt man vielleicht selbst schon so, 10. März, 11. März, so, boah Mist, das Geld ist ja schon weg. Und dann wird einem das mal wirklich bewusst, dass man eigentlich viel Geld ausgibt. Und dann kann man halt hergehen und sich immer mehr diesem Budget auch annähern. Und auf einmal hat man viel mehr Geld, was man sagt, hey, das ja, kann ich jetzt vielleicht sogar noch sparen und auch für die Rente weglegen. Ne?
Ja, ist kein schlechter Ansatz. Aber ja, nee, vollkommen richtig.
Ja, also es nochmal, ne, das ist, weil viele das mal denken, dass ich dann so ein Typ bin, der sagt, ja, aber ich will ja auch noch leben und sowas. Das eine schließt das andere nicht aus, sondern es geht halt wirklich um dieses Thema bewusst Geld ausgeben und bewusst konsumieren. Und wenn man dann halt was macht, auch das zu genießen. Wie oft sehe ich im Restaurant Paare, die da essen gehen? Und ich nehme mich da selber gar nicht von aus, ne, dass das auch nicht immer toll ist und man hat eigentlich eine schöne Zeit, weil man verbringt ja mit seinem Partner Zeit oder mit den Kindern oder was auch immer. Und dann wird das Essen nur reingestopft. Und man ist die ganze Zeit parallel am Handy und die Leute unterhalten sich gar nicht. Dann kann man sich das Essen gehen ja rein theoretisch fast sparen, außer man ist jetzt nur aus Zweckmessen da, weil man irgendwie zu faul ist zum Kochen oder weil man Geld Zeit sparen möchte. Ne?
Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist aber auch generationsunterschiedlich. Also ich bin einer der wenigen wahrscheinlich noch, die beim Essen zumindest kein Handy in die Hand nehmen.
Ja.
Aber ich gebe da vollkommen recht. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich im Prinzip gegenüber sitzen und jeder guckt in sein eigenes Handy rein. Mhm. Da denke ich mir auch, für was gehen sie dann überhaupt weg? Mhm. Ja, weil das kann ich auch von zu Hause aus schreiben. Da muss ich mich jetzt nicht nebeneinander setzen oder gegenübereinander hinsetzen und das kann ich mir sparen dann.
Ja, und also bin ich voll bei dir und ich glaube, das ist definitiv so ein Generationsding. Aber gerade wenn wir so über Konsum reden und wir brauchen uns auch nicht darüber unterhalten, dass die letzten Jahre alles in Deutschland übelst teuer geworden ist oder allgemein auf der Welt durch Inflation und keine Ahnung was. Aber es ist faktisch immer noch so, dass ganz, ganz viele Menschen einfach richtig viel Geld für extrem viel Blödsinn ausgeben und das halt gar nicht merken.
Ja. Da bin ich dabei.
Ja, und da geht es da geht's einfach um, also wollte ich dich jetzt gar nicht direkt mit, also meine ich jetzt gar nicht, weil da müsste man jetzt reingehen, klar, wenn Sachen fürs Auto waren und sowas, hey, natürlich geht mal was kaputt und das muss repariert werden und so, das meine ich ja gar nicht, ne? Aber dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, ich gebe eigentlich viel zu viel Geld aus und das dann in Kombination mit dem ersten Beispiel, was wir hatten, ne, so, hey, ich lasse meine Sachen mal checken, ich sehe gerade, hey, okay, das lohnt sich vielleicht nicht so, das Geld reinzupacken, weil der Investmentfonds, der da schon seit 20 Jahren bespart wird, der läuft ja seit 20 Jahren nicht und jetzt macht man eine neue Anlage, 2023 und da ist wieder genau das gleiche Ding drin. Ja, also das sind ja so relativ einfache Sachen, die auch jeder, der gerade mal zuhört, mal wirklich zu Hause für sich checken lassen sollte, wenn er vielleicht laufende Verträge hat oder laufenden Menschen, der da immer kommt und immer die gleichen Sachen vermittelt und vielleicht Sachen, die ja schon 20 Jahre nicht funktioniert haben, dass sie dann auf einmal klappen, ist ja eher unwahrscheinlich, ne?
Ja, da ist was dran.
Ja. Okay, also wir haben ja schon zwei sehr intensive Themen, glaube ich, durchgegangen. Man merkt gerade so ein bisschen auch vielleicht so Gedanke bei dir vielleicht mal, den du mal reingeben möchtest. Was ist so gerade so dein Gefühl, nachdem wir jetzt mal so diese beiden Sachen durchgesprochen haben?
Also ja, man macht sich da schon seine Gedanken, was man da eigentlich alles so sinnfrei ist, vielleicht sich angeschafft hat und auch ausgegeben hat. Mhm. Dass man da mit Sicherheit sehr viel Geld hätte sparen können, ganz klar. Und ich habe mal vor Jahren mit einem Kunden zusammen, kurz vor Weihnachten, mit einem anderen Techniker auch noch aus einer anderen Branche zusammengestanden und haben uns so unterhalten. Und da kam auch eben bei raus, dass wenn man, je mehr man Geld verdient, bekommt, auch wieder mehr Geld ausgibt. Und die Krux dabei oder das Schwierige dabei ist eben, es nicht zu tun, weil man auf der einen Seite denkt man, naja, ich kann mir es ja noch leisten, ich habe ja noch genug. Und auf der anderen Seite aber wächst da in Konsumverhalten auf, was man eigentlich nicht braucht. Also man gibt dann sehr viel Geld auch für Sachen eben aus, ja, vollkommen richtig, die man eben nicht braucht. Mhm. Die hätte man sich nicht gekauft, wenn man nicht wüsste oder wenn man vielleicht 2, 3 Jahre vorher ein bisschen weniger Geld zur Verfügung gehabt hätte.
Ja.
Die würde man dann nicht ausgeben. Und das war also bei den Kollegen damals, die haben weitaus mehr noch Geld verdient als ich zu der Zeit. Und die haben dann gesagt, naja, dann hast du eben 2 Autos im Hof stehen und brauchst eigentlich nur eins, aber das können wir uns ja leisten, so auf die Art.
Ja.
Und das sind halt so Sachen, ja.
Und das
ist halt so. Man fühlt sich ertappt.
Ja. Und das Spannende dabei ist, also ich weiß nicht, ob jetzt war die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, da habe ich mit einer Frau gesprochen, die von der Erwerbsminderungsrente lebt, und da habe ich auch schon Nachrichten bekommen, so hey, stimmt, eigentlich kann man ja auch von weniger Geld leben. Das Problem ist halt einfach nur, sobald wir uns erstmal an etwas gewöhnt haben, ist es viel schwieriger, darauf zu verzichten, als sich das erst gar nicht anzuschaffen.
Absolut.
Ja, und das ist richtig spannend, weil das hat mir vor, ich glaube, 2, 3 Jahren ist es schon her, eine Nachbarin von mir erzählt, dass sich die junge Generation da extrem auf was gefasst machen muss, wenn es jetzt alles vielleicht, also da war das mit der Inflation noch schlimmer, dass man jetzt mal lernen muss, auf Sachen zu verzichten, weil ansonsten ging es ja seit nach der Nachkriegszeit immer nur bergauf. Also man konnte sich immer mehr leisten, es ist immer mehr dazu gekommen, und jetzt ist man vielleicht gerade so mal wieder an dem Punkt, alles teurer geworden. Vielleicht sollten wir den Konsum mal hinterfragen und das ein bisschen zurückschrauben.
Ja. Du hast kein schlechter Gedankengang. Diese Gedanken, die hört man jetzt natürlich von der älteren Generation, sprich, die jetzt so in dem Alter 70 aufwärts sind, da hört man das also sehr, sehr oft. Euch ging es ja immer gut, das wird jetzt anders werden. Ja, da ist was dran. Da muss man ganz klar sagen, ja. Und die Gefahr wird auch größer unter den aktuellen Umständen sowieso. Und also man muss wirklich dann auch, und da gebe ich absolut recht, also die Leute, die auf Verzicht oder denen Verzicht nicht schwerfällt, die werden es mit Sicherheit leichter haben. Aber da ist auch wiederum die junge Generation mehr, glaube ich, noch gefragt als meine Generation. Die werden es noch schwieriger haben, weil die natürlich mit Handy groß geworden sind. Die sind mit PlayStation und Konsorten groß geworden. Die kennen es ja gar nicht anders. Also meine Kinder haben nie eine PlayStation gehabt oder ähnliches, weil wir es einfach nicht für nötig gehalten haben. Und sie haben es überlebt. Es war schwierig, aber sie haben es überlebt. Und und das ist für die nächsten Generationen dann, es wird noch schwieriger, weil die halt noch mehr im Konsum leben und aufgewachsen sind. Es war immer alles da. Und also meine Eltern, die sind Nachkriegskinder, beziehungsweise Kriegskinder, und die sind noch mit nichts noch zurechtgekommen irgendwo. Das wird mir und meiner Generation schon schwierig fallen, aber den Nachfolgegenerationen wird es noch schwieriger fallen, weil die noch mehr gewohnt sind.
Ja.
Also ich bin nie als Kind in Urlaub gefahren, als Beispiel. Das gab es bei uns einfach nicht. Und wenn ich jetzt sehe, also die meisten Familien, die fahren nicht nur einmal im Jahr in Urlaub, die fahren mehrmals im Jahr in Urlaub. Und das wird dann mit Sicherheit irgendwann nicht mehr funktionieren, sei es, weil der Sprit so teuer wird, dass man sich einfach nicht mehr leisten kann, oder Urlaubsreisen an sich einfach teuer werden.
Ja, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, Markus. Okay, jetzt mal vielleicht gerade ganz kurz abschließend.
Ja.
Was nimmst du mit aus der Folge? Was wirst du ändern? Was wirst du vielleicht verbessern, optimieren?
Also mit Sicherheit werde ich die eine oder andere Ausgabe hinterfragen, und ich würde mich freuen, oder ich würde mit Sicherheit auch beim nächsten Gespräch mit meinem Finanzmenschen vielleicht das eine oder andere mal anzusprechen, wie man da aus der Sache vernünftig rauskommt.
Ja.
Sowohl für den einen als wie auch für den anderen. Und also da bin ich auch für jede Hilfe dankbar,
kann
ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Also vielleicht abschließend dazu zu dem Punkt, also schaut unbedingt mal in die Shownotes rein. Wir arbeiten gerade auch an einem kostenlosen Investmentkurs, also dass man erstmal so diese Basics lernt, dass man das mit dem Vergleichen auch mal vielleicht selbst machen kann. Vor allem diesen Fonds, was ich gerade eben einmal angesprochen habe bei dir. Ich werde den Vergleich, sobald wir die Folge posten, auch mal auf mein Instagram mit reinpacken. Ja, also dann kann man das vielleicht auch mal sehen. Also für Leute, die jetzt gerade sagen, ich höre das vielleicht im Nachgang, schaut gerne mal auf dem Finance mit Simple Profil auf den Beiträgen, weil wir das da mal reinpacken werden. Und Markus, ich glaube, es war eine sehr, sehr spannende Folge. Vielen Dank für deine Offenheit an der Stelle. Und ich glaube, da kann man einiges optimieren und vor allem ganz viel neues, frisches Wissen auch an die junge Generation, sprich an deine Kinder, weitergeben, dass sie da vielleicht andere Wege gehen.
Gerne.
Perfekt. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und danke, dass du Gast im Finanzinsider-Podcast warst.
Ebenso. Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.